Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9nA-Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Vita als Täter von Ingrid Lostöter und Barbara Kavemann ist ein deutschsprachiges Sachbuch, das sexuelle Gewalt gegen Mädchen im familiären Umfeld in den Mittelpunkt stellt. Mit besonderem Blick auf Täterrollen von Vätern und männlichen Bezugspersonen. Das Buch verbindet fachliche Einordnung mit Erfahrungen aus intensiven Gesprächen mit Betroffenen und ordnet diese in gesellschaftliche, soziale und rechtliche Rahmenbedingungen ein. Ein zentrales Anliegen ist, die verbreitete Verdrängung familiärer, sexualisierter Gewalt sichtbar zu machen und zu zeigen. Wie das Bild des Vaters als Beschützer das Erkennen, Benennen und Aufdecken von Taten erschwert. Zudem thematisieren die Autorinnen, warum Betroffene häufig lange schweigen und welche Folgen dies für ihre Entwicklung und ihr späteres Leben haben kann. Das Buch richtet sich an Fachkräfte und an Menschen, die verstehen wollen, wie Macht, Abhängigkeit und Tabuisierung im engsten sozialen Umfeld wirken und welche Anforderungen sich daraus für Hilfe, Schutz und öffentliche Verantwortung ergeben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das Tabu familiärer sexualisierter Gewalt und seine Folgen, das Buch arbeitet heraus. Dass sexuelle Gewalt in der Familie nicht nur ein individuelles Verbrechen ist, sondern auch ein gesellschaftlich tabuisiertes Thema. Gerade weil Familie häufig als Schutzraum verstanden wird, fällt es Betroffenen und ihrem Umfeld schwer, Übergriffe als solche einzuordnen und ernst zu nehmen. Die Autorinnen zeigen, wie Tabuisierung und Verleugnung den Handlungsspielraum der Töter vergrößern. Wenn niemand hinschauen will, werden Warnzeichen übersehen, Aussagen relativiert oder als unglaubwürdig abgetan. Für Mädchen bedeutet das oft doppelte Isolation. Einerseits erleben sie die Gewalt in einer Beziehung, von der sie eigentlich Sicherheit erwarten. Andererseits fehlt ihnen ein Resonanzraum, in dem sie sprechen und Unterstützung bekommen können. Das Buch macht nachvollziehbar, warum das Schweigen nicht als Zustimmung missverstanden werden darf, sondern häufig Ausdruck von Angst, Abhängigkeit, Loyalitätsdruck und mangelnder Hoffnung auf Hilfe ist. Dadurch wird deutlich, dass Prävention und Intervention nicht nur an individuellen Entscheidungen ansetzen können, sondern an Strukturen, die Wegsehen, Begünstigen und Betroffene zum Verstummen bringen. Zweitens, Väterbild, Vertrauen und Machtgefälle im Nahraum. Ein Schwerpunkt liegt auf dem gesellschaftlichen Bild des Vaters als Beschützer und Autorität. Dieses Bild, so die Autorinnen, schafft besondere Bedingungen für Gewalt. Kinder bringen nahen Bezugspersonen ein Grundvertrauen entgegen, sind abhängig und verfügen weder über Macht noch über ausreichende Deutungsmuster, um Grenzverletzungen sicher einzuordnen. Wenn aus Fürsorge oder Nähe Übergriffe werden, ist die Verwirrung besonders groß, weil die Töterrolle mit der vertrauten Beziehung kollidiert, das Buch beschreibt. Wie das Machtgefälle im familiären Nahraum wirkt, ohne sich auf sensationelle Einzelfälle zu stützen, Regeln im Haushalt, emotionale Bindung, materielle Abhängigkeit und die Angst vor Konsequenzen stabilisieren die Töterposition. Zugleich wird deutlich, dass die soziale Umgebung oft unbewusst zur Stabilisierung beiträgt, wenn sie an der Unantastbarkeit des Familienbildes festhält. Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem Betroffene sich schuldig fühlen können, obwohl die Verantwortung eindeutig beim Töter liegt. Das Thema ist zentral, weil es erklärt, weshalb Aufdeckung in Familien häufig anders verläuft als bei Gewalt durch Fremde. Drittens, Grenzen zwischen Zuwendung und sexualisierter Gewalt verstehen. Das Buch betont, dass es nicht um ein Verbot von körperlicher Nähe, Wärme oder Zärtlichkeit geht, sondern um die klare Unterscheidung zwischen kindgerechter Zuwendung und Handlungen, die der sexuellen Bedürfnisbefriedigung Erwachsener dienen. Gerade diese Unterscheidung kann im Alltag schwer erkennbar werden, wenn Töterverhalten als Liebe, Besonderheit oder Geheimnis rahmen. Die Autorinnen thematisieren die Unsicherheit, die sowohl bei Laien als auch bei Fachkräften auftreten kann. Wenn Grenzen verwischt werden oder wenn Übergriffe nicht dem Klischee spektakulärer Gewalt entsprechen. Für Mädchen ist diese Dynamik besonders belastend, weil sie einerseits Nähe brauchen und andererseits spüren, dass etwas nicht stimmt, ohne es sprachlich fassen zu können. Das Buch zeigt, warum das genaue Hinsehen auf Kontext, Machtverhältnisse und die Wirkung auf das Kind entscheidend ist. Damit liefert es eine Grundlage für professionelle Sensibilisierung. Nicht einzelne Gesten sind isoliert zu bewerten, sondern Muster von Grenzverletzung, Geheimhaltung, Druck und Instrumentalisierung des Kindes. Diese Perspektive unterstützt eine präzisere, weniger bagatellisierende Beurteilung. Viertens. Psychische und soziale Langzeitfolgen für Betroffene. Ein weiterer wichtiger Themenbereich sind die Folgen. Die sexualisierte Gewalt in der Familie für Mädchen und spätere erwachsene Frauen haben kann. Das Buch beschreibt diese Folgen nicht als einheitliches Schema, sondern als vielschichtige Belastungen, die aus der Kombination von Gewalt, Bindung und Verrat entstehen. Typisch ist, dass Betroffene nicht nur mit Angst und Scham reagieren, sondern auch mit Schuldgefühlen und Selbstzweifeln, weil Täter die Verantwortung verschieben oder weil das Umfeld die Aussagen anzweifelt. Hinzu kommt, dass Gewalt in der Familie Identitätsentwicklung und Beziehungen prägen kann, Vertrauen, Körpergefühl, Grenzen, Selbstwert und die Fähigkeit, Nähe sicher zu gestalten, können beeinträchtigt werden. Die Autorinnen machen plausibel, dass die Folgen oft lange nachwirken. Gerade wenn Anerkennung und Unterstützung ausbleiben oder das Geschehen verdrängt werden muss, um im Alltag zu funktionieren. Zugleich wird deutlich, dass die Verarbeitung nicht allein eine innere Aufgabe ist, sondern stark davon abhängt, ob Betroffene Schutz, Glauben und passende Hilfe finden. Diese Einordnung ist für Fachkräfte relevant, um Symptome nicht zu isolieren, sondern biografisch und kontextuell zu verstehen. Schließlich, Umgang von Öffentlichkeit und Justiz mit Opfern und Tötern. Das Buch richtet den Blick auch auf institutionelle und gesellschaftliche Reaktionen. Thematisiert wird, dass Betroffene in öffentlichen Debatten und in Verfahren mit Vorurteilen konfrontiert sein können und dass die Glaubwürdigkeit von Mädchen häufig problematisch verhandelt wird. Die Autorinnen kritisieren Mechanismen, die Täter indirekt schützen, etwa wenn Verantwortung relativiert. Die Tat psychologisiert statt benannt oder das Verhalten des Opfers zum zentralen Prüfstein gemacht wird. Damit wird nicht pauschal jede Institution verurteilt, sondern eine strukturelle Perspektive angeboten. Welche Fragen werden gestellt? Welche Erwartungen an das Verhalten von Betroffenen gelegt? Und wie wirken solche Erwartungen auf die Bereitschaft, Hilfe zu suchen? Das Buch macht nachvollziehbar, warum die Hürden für Offenlegung hoch sind und warum Anerkennung und Schutz nicht automatisch folgen, wenn Betroffene sprechen. Als Gegenakzent wird die Bedeutung fachlich fundierter, parteilicher Unterstützung betont, insbesondere durch spezialisierte Beratungsangebote und Projekte, die die Selbstbestimmung und Sicherheit der Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. In dieser Verbindung von individueller Erfahrung und struktureller Kritik liegt ein wesentlicher Beitrag des Buches zur professionellen Praxis. Zusammenfassend: Vita als Täter eignet sich besonders für Fachkräfte in sozialer Arbeit, Psychologie, Pädagogik, Medizin und Recht, die Dynamiken sexualisierter Gewalt im familiären Nahraum besser verstehen und in Beratung, Diagnostik oder Fallarbeit sicherer handeln möchten. Auch Betroffene und nahestehende Personen können profitieren, sofern sie sich der Belastung bewusst sind, die das Thema auslösen kann. Der praktische Gewinn liegt in der Sensibilisierung für typische Muster, Tabuisierung, Machtgefälle, die schwierige Grenzziehung zwischen Zuwendung und Übergriff, sowie die Gründe für langes Schweigen. Intellektuell bietet das Buch eine klare Einordnung, warum familiäre Gewalt so hartnäckig unsichtbar bleibt und weshalb Aufdeckung und Unterstützung nicht nur eine Frage des individuellen Mutes sind, sondern von gesellschaftlichen und institutionellen Reaktionen abhängen. Im Vergleich zu rein juristischen oder rein klinischen Darstellungen sticht es durch die Verbindung von fachlicher Perspektive und dem Ernstnehmen von betroffenen Erfahrungen hervor, ohne das Problem zu vereinfachen. Dadurch ist es weniger ein Lehrbuch im engen Sinn als eine orientierende, aufklärende Lektüre, die professionelle Haltung. Sprache und Aufmerksamkeit schärft und damit Prävention und Intervention realistischer macht. Wenn Sie unterstützen möchten, Ingrid Lostöter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald!